Ja, Gottes Arme sind offen. Lass uns jetzt unsere Herzen öffnen für einen Bibeltext. Aus Epheser 4, Vers 1 bis 7. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Ihr wisst, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch nun, lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, als seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Viele von euch, wenn sie hier morgens ankommen und sehen, dass ich hier verkabelt bin, denken dann, ach, Anke predigt heute, dann hören wir sicher etwas über Geld. Jedenfalls war das eine Rückmeldung nach meiner letzten Predigt hier. Und wie habe ich doch eure Erwartungen enttäuscht und habe ich eine Kühlschrankpredigt gehalten. Heute starten wir eine Predigtreihe, an der Thomas und Stefan und ich beteiligt sind. Und ich starte. Da könnte man jetzt denken, ach, Anke predigt zum Thema Haushalterschaft, das ist nämlich das Thema der Predigtreihe, da werden wir sicher etwas über Geld hören. Aber auch hier werde ich euch heute enttäuschen. Denn Haushalterschaft umfasst so viel mehr als nur Verwaltung von Geld. Was ist denn nun Haushalterschaft oder was ist ein Haushalter? Wenn im Neuen Testament von Haushalterschaft die Rede ist, dann finden wir im Grundtext das Wort Oikonomia. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ökonomie, ganz genau. Davon ist dieses Wort Ökonomie, was wir benutzen für Wirtschaft, Wirtschaften, hergeleitet. Dieses Wort Oikonomia setzt sich aus zwei Worten zusammen. Einmal Oikos, das Haus, Haushalt, aha, da finden wir schon was wieder. Und Nomos für das Gesetz. Und dieses Wort hat aber die primäre Bedeutung, die finanzielle Verwaltung eines Haushaltes. Also im Neuen Testament wird dieses Wort Oikonomia im Besonderen im Sinne des Managements oder beziehungsweise der Verwaltung des Eigentums anderer bezeichnet. Vielleicht erinnern wir uns an das Gleichnis der anvertrauten Talente. Da wurde auch das Eigentum auf verschiedene Knechte übertragen und sie sollten das verwalten, damit etwas tun. Ich möchte an dieser Stelle gerne eine Definition für Haushalterschaft geben, wie sie aus biblischer Sicht gemeint ist. Findet sie auch dort zum Mitlesen. Haushalterschaft ist die ganzheitliche Nachfolge einer jeden Berufung zur Erfüllung von Gottes Auftrag in der Welt. Nochmal, Haushalterschaft ist die ganzheitliche Nachfolge einer jeden Berufung zur Erfüllung von Gottes Auftrag in der Welt. Ein bisschen sehr kurz zusammengefasst, und da steckt ganz viel drin. Also, es geht darum, dass man mit seinem ganzen Leben nachfolgt. Es geht darum, eine Berufung, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, zu erfüllen. Also, bei Haushalterschaft geht es also nicht nur darum, wie viel Geld uns Gott zur Verwaltung anvertraut hat und wie wir damit als gute Verwalter umgehen, sondern es geht um alles. Es geht um unser ganzes Leben. Es geht um alles, was Gott uns anvertraut hat. Alle Gaben, alle Talente, die er in uns hineingelegt hat. Alles, zu dem er uns berufen hat. Darum geht es bei Haushalterschaft. Es ist sehr viel mehr als nur Verwaltung von Geld. Aber wie sieht das so praktisch aus? Wie erkenne ich denn, was ich tun soll? Was sind denn meine Gaben und meine Talente? Ich möchte euch gern ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Ich weiß noch, als ich ganz frisch mein Leben Jesus anvertraut hatte, da war ich voller Freude, voller Liebe, voller Dankbarkeit und voller Tatendrang. Ich wollte was für Jesus tun. Aber was? Was kann ich denn tun? Ich habe dann einfach mit Jesus darüber geredet und gesagt, was kann ich denn für dich tun? Ich möchte etwas für dich tun. Ich sah meine Glaubensgeschwister um mich her, die verschiedensten Aufgaben verrichteten. Und mir war bewusst, dass ich viele von denen diesen Aufgaben überhaupt nicht tun konnte. Einerseits, weil ich dachte, ich hätte die Talente dafür nicht, die Gaben. Oder weil einfach mein Wissen über das Reich Gottes noch so klein war, dass ich gedacht habe, also predigen geht wahrscheinlich jetzt noch nicht. Zum Beispiel. Und in diesem Fragen und seine Nähe zu suchen und zu sagen, was kann ich denn tun? Was möchtest du von mir? Da hat er mich erst einmal auf meine natürlichen Gaben aufmerksam gemacht. Also habe ich in der Gemeinde in einem Putzteam mitgearbeitet. Das konnte ich. Oder ich habe Gastfreundschaft, auch eine Gabe, ausgeübt, indem ich an der Teestube, an der Jugendteestube mitgearbeitet habe. Ich habe vorbereitet, ich habe mit nachbereitet, damit die Leute sich wohlfühlen können dort. Alles praktische Aufgaben. Etwas später hat man mich gefragt, könntest du bitte eine Kleingruppe bei einem Missionseinsatz, der im Sommer stattgefunden hatte, leiten? Wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, bin mir da nicht sicher, kann ich das schon? Und man hat mir Mut gemacht, ich soll mit Jesus drüber sprechen und dann meine Entscheidung dem Pastor mitteilen, ob ich das mache oder nicht. Und das habe ich gemacht. Ich habe mal wieder Zeit mit Jesus verbracht und habe gesagt, kann ich das schon? Ich traue mir das nicht zu. Ich kenne mich in deinem Wort immer noch nicht besonders gut an. Was kann ich ihnen denn schon geben? Aber ich erlebte, wie Jesus mir klar machte, mach das. Mach das. Such mich jeden Morgen auf, bevor du zu diesem Einsatzort fährst und frag mich. Frag mich, worüber du sprechen sollst. Und er hat mir das gegeben und ich habe ganz neue Talente entdeckt, die er mir gegeben hat. Jeden Morgen neu hat er mir ein Wort für die Gruppe gegeben. Jeden Morgen neu. Das hat mich total berührt und hat mir einfach klar gemacht, ohne Jesus kann ich auch wirklich nichts tun. Aber mit ihm kann ich selbst das, was ich mir nicht zutraue, tun, was er mir aufträgt zu tun. Und so ging das in meinem Leben immer weiter. So nach dem Motto, du treuer und guter Knecht, ich habe dir wenig gegeben, ich setze dich über mehr, wurden die Herausforderungen immer größer. Aber immer wenn ich diese Herausforderung annahm, die Dinge tat, die Jesus mir vorlegte, dann habe ich erlebt, dass ich mit Jesus wirklich alles kann, weil er mir die Fähigkeiten dazu gibt. So ging das immer bei mir. Ich fragte Jesus so, und was jetzt? Was kann ich jetzt tun? Und dann kamen wieder neue Aufgaben. Ich wurde mit allem ausgerüstet, ob für eine Zeit lang Mitarbeit in der Kinderarbeit, vor meiner Zeit in dieser Gemeinde, im Lobpreis, dann das Diakonat Finanzen, wo ich sehr genau Jesus gefragt habe, ob das mein Auftrag ist und meine Berufung, das zu tun. Weil ich wusste, das kann ich, selbst wenn ich weltlich ausgebildet bin, und das bin ich im Finanzwesen, kann ich doch dieses Diakonat Finanzen nicht tun, im geistlichen Sinne, wenn das nicht mein Auftrag ist. Es war mein Auftrag und so bin ich das jetzt. Genauso mit dem Berufen werden zum Predigen. Das mache ich ja noch nicht so lange. Aber ich merke einfach, wie Gott mich da auch immer wieder inspiriert, ausrüstet und mir ganz interessante Dinge gibt, nämlich vor allen Dingen Freude. Wenn ihr euch an die letzte Predigt mit dem Kühlschrank erinnert, da ging es mir so, dass ich hier schon mehrere Tage vorher sagte, oh, ich habe so eine Freude, ich möchte das predigen. Ich möchte mit dem Kühlschrank arbeiten. Ha, ich möchte sie überraschen. Damit das, was Gott mir da aufs Herz gelegt hat, plastisch sichtbar wird und in die Herzen fällt und berührt, Veränderung bringt. Und das ist wirklich eine Veränderung. Als ich am Anfang hier das erste Mal stand, da wollte ich gerne die Kanzel haben. Und das hatte einen Grund. Mir schlotterten die Knie. Und ich brauchte etwas, wo ich mich notfalls festhalten könnte, falls ich ohnmächtig werde oder sowas. Ja, also es war eine Riesenüberwindung für mich. Ich dachte, das kann ich nicht. Aber mit jedem Schritt, mit jedem Mal, wo ich gepredigt habe, nicht nur hier, hat Gott das verändert und hat mir gezeigt, was er in mich hineingelegt hat. Und vor allen Dingen, dass er mir diese Freude dazu gegeben hat, das macht das alles noch viel schöner. Und nimmt so eine Schwere, die ich am Anfang empfunden habe, einfach weg. Jedem Einzelnen hat Gott von uns Gaben gegeben. Und jeder soll sie einsetzen, um zu erfahren, wie, wo und wann ist es wichtig, in Beziehung mit Gott zu leben. Ihm nahe zu sein, mit ihm Zeit zu verbringen, mit ihm zu reden, ihm zuzuhören, eins mit ihm zu sein. Wie das in dem Vers 3 aus dem gelesenen Abschnitt stand, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Und viele denken wahrscheinlich, das bezieht sich auf die Gemeinde. Ja, bezieht es sich auch. Aber ich habe was in meinem Andachtsbuch gelesen, gestern, wo ich gedacht habe, das gibt es ja gar nicht. Das passt. Und einen Ausschnitt will ich davon hier vorlesen. Dieses Buch ist so abgefasst, wenn man das liest, dass es aus Sicht Gottes gesprochen an den, der das liest, gerichtet ist. Ich habe dich dafür erschaffen, dass du in Einheit mit mir lebst. Wenn du versuchst, unabhängig von mir zu leben, erntest du Leere und Unzufriedenheit. Du gewinnst vielleicht die Welt, aber du verlierst all das, was wirklich zählt. Suche Erfüllung darin, dass du ganz nahe bei mir lebst und dich meinen Absichten für dich hingibst. Vertraue darauf, dass ich weiß, was ich tue, auch wenn ich dich vielleicht Wege führe, die dir fremd erscheinen. Diese Einheit, diese innige Verbundenheit mit Gott, sind wir aufgefordert zu suchen, jeder Einzelne. Aber auch als Gemeinde, wie es hier im Text gemeint ist. Wenn wir nochmal lesen, die Verse 1 bis 3. Lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Um als Gemeinde Gottes Pläne hierfür Itzehoe ausführen zu können, brauchen wir Einheit. Einheit mit Gott, jeder Einzelne, aber auch Einheit innerhalb der Gemeinde untereinander. Begegnung mit Gott als Einzelner, Begegnung mit Gott als gesamte Gemeinde, um überhaupt seinen Willen und seine Pläne erfahren zu können und sie dann umzusetzen. Nicht umgekehrt Pläne machen und dann sagen, Gott, mach mal, sondern wirklich ihn zu suchen, ihm nahe zu kommen, immer wieder. Ich träume ab und zu. Und ich hatte während des Wackeneinsatzes einen Traum, der dort für die Teilnehmenden war, aber ich empfand es auch, dass es auch für uns ist. Den erzähle ich euch jetzt. Ich träumte, ich war auf einer Schulabschlussfeier in Schweden. Da der Bezug zu Wacken. Ne? Sie begann mit einem Musikstück mit dem Instrumenten Schlagzeug, Klavier und Klavier. Sehr eigenartig, zweimal Klavier. Ja, die wurden aber unterschiedlich bespielt. Das Stück begann mit dem Schlagzeug. Dann setzte das erste Klavier ein, aber es wurde nicht mit den Tasten normal gespielt, sondern auch dieses Klavier war eher ein Percussion-Instrument. Und es ist interessant, was da so alles für Töne sind, wenn man an verschiedenen Stellen draufklopft oder so. Ja. Und dann setzte auch das zweite Klavier ein, das wurde dann auf den Tasten gespielt und das erste Klavier nachher auch. Spielten aber unterschiedliche Sachen, die aber zusammenpassten. Und dann folgte eine Ansprache. Diese war nicht so wie üblich, sondern der Redner ging auf Musik ein und auf unterschiedliche Geschmäcker. Und in dieser Rede enthüllte er dann auch ein paar Geheimnisse über den Musikgeschmack einiger Lehrer oder auch der Schulsekretärin. Und die Reaktion der Zuhörer war mal erstaunt, mal wurde gelacht, mal war man überschwänglich und manchmal war man sehr verwundert. Schließlich war diese Abschlussfeier von ihrer Art her wie ein Sommerfest. Und es wurde auch immer wieder das eine oder andere Instrument vorgestellt und gespielt. Und dann kam jemand mit einem durchsichtigen Kasten. In dem Kasten lag ein ganz besonderes Instrument. Es sah ein wenig wie eine Weintraube aus. Die einzelnen Trauben, wenn man das mal so dabei bleibt, die waren verschiedene, große und verschiedenfarbige Lollis. Und gleichzeitig hatten diese Lollis eine Flötenfunktion. Sie waren teils übereinander überlappend angeordnet und es gab ein Rohr, mit dem sie alle verbunden waren. Blies man in dieses Rohr hinein, so gab dieses sonderbare Instrument Töne hervor. Wunderbare Töne in einer Harmonie und in einer Schönheit, das kann ich nicht wiedergeben. Das habe ich halt geträumt und ich habe nicht sowas, so ein Instrument. Und immer wieder wurde gefragt, was ist das denn für ein Instrument? Das habe ich ja noch nie gesehen. Also, boah. Und die Antwort war, das ist eine Orchesterpfeife. Wenn man auf es spielt, erschallt die Musik eines ganzen Orchesters. Es ist so gestimmt, dass es einen ganz harmonischen Orchesterklang ergibt. So, was kann uns dieser Traum jetzt sagen? Wir sind alle sehr verschieden, mit unterschiedlichen Gaben, Talenten, Fähigkeiten, Aussehen, wie diese Lollis, verschiedene Farben, Formen, Klang. Wir sind hier von Gott zusammengestellt worden, dass wir eine Einheit bilden. So wie diese Orchesterpfeife in aller Unterschiedlichkeit eine Einheit bilden und einen wunderbaren Klang hervorbringen, wenn Gott auf uns spielen darf. Und jeden von uns hat Gott wie die Lollis an eine ganz bestimmte Stelle gesetzt, mit ganz bestimmten Aufgaben und in diese Orchesterpfeife eingefügt. Und nur gemeinsam ergibt diese Orchesterpfeife diesen wunderbaren, unvergleichlichen, harmonischen Klang. Jeder von uns ist einzigartig geschaffen und jedem von uns hat Gott unterschiedliche Dinge anvertraut, die wir gut verwalten sollen. Das heißt, damit sollen wir arbeiten, wuchern, sie einsetzen. Alles Anvertraute sollen wir einsetzen zur Förderung des Reiches Gottes. Ich weiß, man kann müde werden oder entmutigt sein, sich überfordert fühlen, die Orientierung verloren haben oder sich vielleicht auch von Gott entfernt haben. Bei diesem Thema Haushalterschaft oder anders ausgedrückt, bei diesem Thema ein guter Verwalter zu sein, geht es im Kern um Folgendes, um Hingabe und Nachfolge. Hingabe, in inniger Beziehung mit dem Herrn zu leben täglich, um sein Wesen und seinen Willen zu erkennen. Das sind die Voraussetzungen, dass man überhaupt ein guter Verwalter sein kann. Und Nachfolge, so zu leben, dass es Gott Ehre macht, seinen Willen zu tun. Die Entscheidung dazu liegt bei mir, ob ich das will. Liegt bei jedem Einzelnen, ob er sagt, ja, ich gebe mich Gott hin. Ja, ich will ihm nachfolgen. Und diese Entscheidung müssen wir von Zeit zu Zeit erneuern. Mir geht es jedenfalls so. Wie schnell verliere ich mich in irgendwelchen Dingen und suche nicht die Gemeinschaft mit Gott? Und das merke ich. Das merke ich. Mir fehlt dann was. Ich werde dann manchmal orientierungslos. Weiß nicht, wo es weiter lang geht. Oder auch entmutigt. Das ist meine Entscheidung. Die Entscheidung eines jeden Einzelnen hier. Will ich ein guter Verwalter sein? Dann gebe ich mich ihm hin. Dann folge ich ihm nach. Will ich ihm nachfolgen täglich? Täglich in dieser Hingabe leben? Ja, ich will. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich möchte heute jeden hier auffordern, seine Hingabe und seine Nachfolge zu erneuern. Lasst uns das jetzt im Gebet tun und wer möchte, kann auch nach vorne kommen. Näher zum Kreuz und zu sagen, Gott, ich gebe mich dir neu hin und ich möchte das hier tun. Jesus, diese Predigt ist auch für mich, weil ich immer wieder dich aus den Augen verliere, immer wieder keine Lust habe, dir nachzufolgen. Aber heute gebe ich mich dir neu hin. Ich gebe dir mein Leben neu. Und ich will dir nachfolgen, ich will dir folgen, Jesus.
Und der Herr behüte und bewahre dich, erfülle dich mit seinem Geist und er segne dich. Und er mache dich zum Segen für andere. Amen.